Ja, vielen Dank, Frau Wernicke, für die nette Einführung. Und auch ich bedanke mich herzlich für die Einladungen, vor allem für die vielen Arbeiten bei dem Antrag und Organisation von der Tagung. Und als letzter Redner hat man einige Vorteile. Und ein Vorteil ist, dass alles schon gesagt wurde, so dass ich wirklich nicht so viel sagen muss. Aber ich sollte in der Tat so ein bisschen etwas da zu dem Thema biosicherheitsrelevante Forschung und B-Waffenschutz sagen. Und ich habe noch ein paar Kommentare dazu, auch zum größten Teil basiert auf, was schon gesagt wurde. Aber let's see, wenn ich das richtig, so ich bediene das hier. So, das ist am leichtesten. Wenn ich über das Thema denke, dann denke ich in allererster Linie an die B-Waffen-Konvention. Und auch so, was für Verbote die B-Waffen-Konvention hat für ihre 171 Mitglieder jetzt. So, jedes Jahr ein oder zwei mehr dazu, das ist sehr erfreulich. Und die Entwicklungen in Wissenschaft und Technik waren immer im Mittelpunkt der B-Waffen-Konvention. Und wir haben schon den schönen Vortrag von Herrn Tetzmann gehört über die B-Waffen-Konvention. Ich bin zu weit gegangen. Okay, er hat von Artikel 1 gesprochen und vor allem die Verbote, wie sie umfassend formuliert sind. Und umfassend formuliert in Form der allgemeinen Zweckbestimmungsklausel. Und das war wirklich eine sehr weise Entscheidung bei der Vereinbarung von der Konvention, weil die Verbote sind umfassend formuliert. Alle Beschäftigung mit biologischen Agenzien für nicht friedliche Zwecke sind verboten, aber gleichzeitig alle Beschäftigungen mit biologischen Agenzien für friedliche Zwecke sind erlaubt. Und die Unterschiede ist im Grunde genommen nur Absicht. Aber die, diese umfassende Formulierung auf diese Weise sorgt dafür, dass die Konvention nicht Gefangene der Technologien der 1970er Jahre, als die Konvention vereinbart wurde. Bis heute, alle Entwicklungen in Wissenschaft und Technik bis heute sind abgedeckt durch Artikel 1, die Verbote in der B-Waffen-Konvention. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem hat Herrn Tetzmann auch angesprochen. Und er hat das so schön formuliert. Er hat so gesagt, dass Artikel 1 ist blind für die Missbrauchsfragen. Und das stimmt, aber das ist ein Problem, das erkannt wurde und es wird daran gearbeitet. Das ist die eine Sache. Ich wollte dann auf dieses Thema ein bisschen näher angehen. Und ursprünglich soll Piers Millett hier sprechen in meiner Stelle. Und leider ist er verhindert, aber ich kann ihn nicht ersetzen, aber ich kann mindestens eine Abbildung von ihm bringen. Das sind die Ebenen der Unternehmungen im Rahmen der B-Waffen-Konvention. Und allererste an der Spitze ist die B-Waffen-Konvention. Und das sind gesetzlich bindende Verpflichtungen. Und die sind die Sachen, die die Mitgliedstaaten tun müssen. gesetzlich bindig. Und dann auf der zweiten Ebene kommen wir zu den Additional Agreements. Und das sind die Sachen, die normalerweise vereinbart werden in der Review Conferences, so alle 5 Jahre. Und die sind nicht gesetzlich bindend, aber sie sind politisch bindend. Und das sind die Sachen, die die Mitgliedstaaten tun sollen. Nicht tun müssen, aber tun sollen. Und dass das nicht so ganz manchmal funktioniert, ein Beispiel ist mit den vertrauensbildenden Maßnahmen. Die sind politisch bindend, dass man diese Erklärungen abgibt. Aber wie Frau Gronijk schon gesagt hat, nur ein Teil der Mitgliedstaaten liefern diese Berichte regelmäßig ab. Und dann kommen wir auf der nächsten Ebene, Common Understandings. Und das sind so Shared National Positions. Ich weiß nicht, wie man das übersetzt. Aber auf jeden Fall, das sind die Dinge, die vereinbart werden, aber die Mitgliedstaaten machen können. Sie brauchen sie nicht zu machen, aber sie können. So, wir gehen von oben bis unten auf wenige und wenige wirklich bindende Vereinbarungen. Und die sind etwas schwächer und schwächer in ihrer Ausführung. Und wo sind wir jetzt heute? Die Art der Treffen im Rahmen der B-Waffen-Konvention. Ich muss sagen, so oben diese gesetzlich bindende Vereinbarungen, solche gesetzlich bindende Vereinbarungen wurden seit der Vereinbarung von der B-Waffen-Konvention 1972 nicht gemacht worden. Herr Jeremias hat auch darauf hingewiesen, dass das versucht wurde durch die Ad-Hoc-Gruppe und die gesetzlich bindendes Protokoll, aber das wurde abgelehnt. Aber jetzt werden die Treffen dann auf der Ebene der Überprüfungskonferenzen durchgeführt oder, und das ist, wo Additional Agreements vereinbart werden, oder auf der intersessionale Prozessen-Ebene. Und seit 2003, das sind jährliche Treffen zwischen den Überprüfungskonferenzen, wo bestimmte Themen diskutiert werden. Und das Ziel dazu ist, to promote common understandings and effective action. Und wir sind jetzt in dem dritten Prozess, 2012 bis 2015. Und bis jetzt, in meiner Auffassung, waren es eine Menge Common Understandings vereinbart worden, aber wirklich gar keine effective action haben wir gesehen bis jetzt. Und das ist wirklich ein Mangel. Okay, der dritte intersessional Prozess im Moment, da sind 3 Hauptthemen, die behandelt werden. Cooperation and Assistance, Review of Developments in the Field of Science and Technology and Strengthening National Implementation. Und das sind alle Themen, die dringend nötig sind, dass man sie behandelt. So man hat sie ein bisschen mehr Zeit mit nur 3 Topics von 2012 bis 2015, nur 3 Topics, dachte man, man kann ein bisschen tiefer da reingehen. Und in der Tat, Review of Developments in the Field of Science and Technology waren bis jetzt nie so, so eingehend und lange diskutiert worden in der B-Waffen-Konvention-Setting. Standing Agenda Item, Wissenschaft, Entwicklungen in Wissenschaft und Technik. Es gibt 3 Hauptziele, die versucht werden zu erzielen. Die Entwicklungen in Science and Technology von Relevanz zu der Konvention zu überprüfen, die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf der Konvention zu bestimmen und dann zuletzt Risikomanagementmaßnahmen zu erarbeiten. Und das Dritte, das kommt in den Bereich von Governance, was Herr Jeremias schon gesagt hat. Und wir haben in den letzten paar Jahren Interviews durchgeführt. Wir haben die Delegierten interviewt über das Science and Technology Thema und ihre Auffassung, was sie denken daran. Leider haben wir Frau Gronheit bis jetzt nicht interviewt, aber das kommt mit sicher. Auf jeden Fall, alle unsere Interviewpartner, die Delegierten zu der B-Waffen-Konvention, haben gemeint, dass wir haben sie gefragt, werden alle diese Hauptziele erreicht? Und die haben fast alle gesagt, auch die, die am positivsten denkt über die B-Waffen-Konvention. Und ich wollte auch so sagen, dass Deutschland hat durch die Jahre hinweg ist einer der größten Supporter von der B-Waffen-Konvention und arbeitet wirklich sehr, sehr schwer daran. Aber sogar die, die auch sehr positiv darüber denken, haben gesagt, wir werden das erste Ziel mit Sicherheit erreichen. Das ist nicht so schwer. Das zweite Ziel haben einige gesagt, ja, vielleicht dann werden wir das erreichen. Aber allesamt haben gesagt, wir werden nicht das dritte Ziel in dieser Periode erreichen. Und das sagt etwas über die langsame Arbeitsweise von der B-Waffen-Konvention. Nichtsdestotrotz hat die B-Waffen-Konvention ihre Mitgliedstaaten aufgefordert, ihre Aktivitäten und Erlebnisse in diesen Bereichen zu berichten zu den anderen Mitgliedstaaten, sodass das diskutiert werden kann und sodass mögliche optimale Verfahren daraus gedacht werden, auf Englisch Best Practices daraus erfindet werden können. Und Education and Awareness Raising about Dual Use Biosecurity Issues in Life Sciences, wir haben schon gehört, wie wichtig das ist. Aber bis jetzt haben sehr wenige Mitgliedstaaten ihre Ergebnisse und Erfahrungen berichtet. Also nur wenige Staaten haben nationale Verhaltenskodizes formuliert. Niederlande und ich glaube Italien kommt auch dazu. Nur wenige Staaten haben ein Risikomanagementsystem für lebenswissenschaftliche Arbeiten erarbeitet oder etabliert. In den US ist das schon etabliert worden. Niederlande haben das formuliert und es ist in dem Prozess der Etablierung jetzt im Moment. Und ich habe neulich mit Mitgliedern der Health Council in Niederlande gesprochen und gesagt, ja, was ist der Stand der Dinge da? Und die sagen immer, das muss gemacht werden. Das muss gemacht werden. Aber wir haben natürlich ein bisschen Probleme mit der Implementierung. Aber bis jetzt hat kein Staat konkrete Schritte unternommen, um Dual-Use-Biosecurity-Unterricht für Lebenswissenschaftler zu erarbeiten oder etablieren. Ich sage bis jetzt, weil es kommt eine dazu und das ist natürlich, wie wir schon von Frau Fernicke gehört haben heute Morgen auf Anfrage der Bundesregierung Deutsche Ethikrat, hat der Deutsche Ethikrat diese Stellungnahme gemacht. Also 300 Seiten, ich sage deutsche Gründlichkeit. Und dazu die natürlich Empfehlungen, die Frau Fernicke erläutert hat. Und nur um das in einem internationalen Perspektive zu bringen, gehen wir zurück zu der Aufforderung der Mitgliedstaaten der B-Waffen-Konvention, diese drei Maßnahmen zu erarbeiten und implementieren und in der Tat die Empfehlungen enthalten gerade solche drei Maßnahmen, unter anderem, so wie Frau Fernicke uns erläutert hat. Also wirklich konkrete Schritte zur Einrichtung von Dual-Use-Biosecurity-Unterricht für Lebenswissenschaften. Und wir haben von vielen Seiten gehört, wie wichtig das ist. Wie können, die Verantwortung liegt in allererster Linie mit den Wissenschaftlern. Und wie können die Wissenschaftler dann eine angemessene Risikoanalyse durchführen, wenn sie nicht verstehen, was die Risiken sind und wie sie eine Rolle spielen, möglicherweise in ihren täglichen Arbeiten. Auch Eckpfeilen für einen nationalen Verhaltenskodex, und das geht in ziemliche Detail, und gesetzlich bindende Risikomanagement-Regelungsmaßnahmen. So, ich hoffe auf jeden Fall, dass das wirklich zustande kommt mit Frau Fernicke und Auswärtigem Amt bei diesem Side-Event bei der B-Waffen-Konvention im Dezember, sodass Deutsche Ethikrat kann auch ihre Aktivitäten in diesem Rahmen und auch die Regierung in diesem Rahmen dann berichten. Ich denke, dass das wirklich eine gute Mischung ist zwischen genug Freiheit zu den Wissenschaftlern zu geben, eine Chance zu haben, zu zeigen, dass sie wirklich verantwortlich arbeiten, dass sie verantwortlich mit Risiken umgehen können, plus genug Regelungen, um ganz sicher zu sein, dass die Wissenschaftler die richtigen Schritte dabei unternehmen. Aber ich bin nicht so ganz objektiv, wie Frau Fernicke gesagt hat. Aber deshalb wollte ich diesen Quote von Peter Hale, Gründer der Foundation for Vaccine Research, sagte in einem Science Insider Interview, dass die Stellungnahme for the first time contains a set of substantive recommendations that will hopefully inform and inspire debate and action in other countries. The report should be required reading for governments around the world. So ich denke, es wird wirklich helfen, wenn das in einem internationalen Arena dann erklärt wird. Und so, ja, damit werde ich schließen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.